Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge.
Ja. Wir sind wahrscheinlich heute das letzte Mal in unserem Winterquartier. Ich wäre heute schon rausgegangen in den Biergarten, aber Sven friert sehr schnell.
Ja.
Wir hätten jetzt unter so einem Heizstrahler gesessen. Also, ich glaube, das letzte Mal sind wir hier. Also jetzt für den nächsten Monat. Es ist wunderschön hier. Eckpunkt, haben wir ja schon mal gesagt. In Itzehoe sind wir. 0 Uhr kommt wieder Happy Birthday von Stevie Wonder, weil irgendjemand hier immer Geburtstag hat.
Danach sieht es heute aber nicht aus, weil es nicht ganz so voll
ist. Ist nicht
heute.
Ganz so voll, ja. Das stimmt.
So, wie war die Woche?
Du, meine Woche war super.
Irgendwelche besonderen Vorkommnisse
ja,
seit dem letzten Mal?
Ich habe ein E-Auto gekauft.
Ach, nein.
Ja. Wir haben es letztes Mal ja angesprochen.
Wir haben es mal angerissen,
ja. Wir haben es angerissen und ich bin total begeistert. Es gab in meinem Leben so ein paar Momente, die macht man.
Wo du mal begeistert warst.
Und man weiß, weil ich so unemotional bin. Und du weißt, das ist es jetzt und das werde ich nie mehr ändern. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich das sage, diese drei Momente. Hast du sowas auch? Nur wenn du das auch sagen kannst, sonst ist das gut.
Bei mir rotiert es gerade.
Als das erste Mal, weil das war nicht Spotify, sondern bei mir war das Apple Music.
Ja.
Als ich das erste Mal gesehen habe, ich kann ab jetzt alles zu jeder Zeit hören. Da habe ich gesagt, okay, ich will es nie wieder anders.
Ja.
Da war ich total begeistert. Und als ich jetzt in mein E-Auto gestiegen bin, habe ich auch gedacht, geil, ich will das niemals anders. Bei mir hat das ganz viele Gründe gehabt. Ich wollte lange schon CO2-frei fahren. Das war ein echt großes Argument bei mir, schon ganz lange. Ich habe mich damit sehr beschäftigt, auch jetzt durch diese Benzinpreise. Es geht ja vielen so. Ich habe jetzt auch von vielen Händlern gehört, dass die keine E-Autos mehr haben, weil die Nachfrage natürlich jetzt durch die Decke geht. Und ich habe jetzt so meine ersten Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Also ich brauchte vom Harz nach Norddeutschland, ich wohne ja in Dithmarschen, 6 Stunden, also für eine Strecke von 3 Stunden, weil ich es nicht geschafft habe zu laden.
Wieso Harz jetzt?
Ja, weil da war das Auto.
Ach so, das hast du da abgeholt?
Das habe ich da abgeholt.
Ah ja. Mhm.
Da, man muss das mit den Ladesäulen ein bisschen lernen, dass es unterschiedliche Anbieter gibt, dass es unterschiedliche Preise gibt, dass die auch manchmal sagen, diese Ladesäule funktioniert nicht, soll ich nochmal resetten? Und dann machen die das und dann funktioniert es aber immer noch nicht und dann fährst du die Säule weiter.
Ja.
Also das war so meine Erfahrung. Inzwischen habe ich das ganz gut im Griff und ich bin begeistert. Ich finde das ganz toll. Man fährt anders, weil man immer guckt, wie viele Kilometer schaffe ich, weil die Zahl, die da draufsteht, stimmt einfach nicht. Im Winter ja schon mal gar nicht und auch wenn man schneller fährt, tust du jetzt auch.
Ja, bei Reichweite wird sehr viel gelogen.
Ja. Absolut.
Was gab es schon für Autos, die 1000 Kilometer Reichweite haben?
Ja, die Chinesen. Ich habe sehr viel Podcasts gehört.
Ach so, ja.
Kann an dieser Stelle auch mal einen empfehlen.
Du bist tief in die Materie
eingestiegen. Ja, sehr tief.
Ja.
Es gibt einen Podcast, der heißt Kennzeichen E. Es gibt Kennzeichen D, das ist ja ein ziemlich bekannter Podcast. Und es gibt Kennzeichen E, das ist von dem Chefredakteur von E-Mobilität und von einer Redakteurin von der Süddeutschen.
Aha.
Und der ist wahnsinnig hilfreich und lehrreich. Und da haben die halt immer so mehrere Themen. Und da war eins dieser Themen, lohnt sich Gebrauchtwagen, also gebrauchte Elektroautos, weil die Entwicklung ja relativ rasant ist. Und da kam halt bei raus...
Wegen der Batterie und so,
genau,
die nicht schon runter ist.
Genau,
und das alles,
ja. Muss ein gutes Zertifikat haben. Es gibt so Zertifikate für eine Batterie. Und wenn die 90% hat, über 90% hat, dann ist das völlig okay. Und die haben halt auch viel weniger Verschleiß als Benziner, ist ja auch klar. Brauchen kein Öl, der Motor... Ich würde es gar nicht Motor nennen, was da drin ist. Da ist halt was drin, was den irgendwie antreibt. Ich mag auch diese Lautlosigkeit im Auto. Es ist total ruhig. Ich bin totaler Fan davon.
Cool.
Und ich weiß, ich werde nicht wieder zurück zum Benziner gehen. Damit ist allerdings so, ich wollte mir immer so einen Jaguar mal kaufen. Weißt du, diesen grünen Jaguar.
Ja. Finde ich auch super.
Den finde ich super.
Ja, kann ich gut verstehen.
Das wäre dann mit dieser Aussage begraben.
Ja. Ja, ich hoffe ja, dass diese Fahrzeuge jetzt sehr günstig werden.
Ja.
Und dann werde ich mir einen 7er Diesel-BMW holen.
Und ich erinnere mich, du hattest mal so einen. Das ist lange her.
5er hatte ich.
5er BMW, der war schick.
Ja, der war super.
Ein schönes Auto war das.
Ja, fand ich auch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja nie wieder anders.
Das gibt es bei mir anders.
Ich glaube, als ich mein erstes iPhone hatte, habe ich gedacht, das will ich nie wieder anders.
Stimmt.
Und
ja.
Und meine neue Lesebrille. habe ich auch gedacht. Ich will es nie wieder anders.
Das ist geil. Ja, ich habe auch eine mit heute, damit man sich nicht mehr verliest. Ich muss heute nämlich was vorlesen, was wirklich schwer zu lesen ist. Was gibt es bei dir Neues? Wie war deine Woche?
Wie war meine Woche? Ja, bei mir gab es jetzt, also ich habe immer noch mein Auto.
Ja.
Ja, ich hatte einen Sprung in der Windschutzscheibe übrigens. Ja, genau. Ich hatte
Carglass
repariert. Genau, und da musste ich hin. Beziehungsweise ich hatte mir erst überlegt, okay, fährst du zu einer normalen Werkstatt?
Ja.
Und dann sagte mir jemand, ja gut, die bringen das dann auch irgendwo wahrscheinlich dann zu Carglass oder was.
Ach, echt?
Und dann, okay. Und dann dachte ich, okay, die sind sowieso bei mir auf der Ecke, da kann ich zu Fuß hinlaufen. Also das bringt mir ja nichts, weil ich muss das Auto ja hinbringen, aber wenn ich es wieder abholen will.
Ja, ich wollte gerade sagen, zu Fuß dahin bringt ja nichts, wenn du deine Windschutzscheibe reparieren lassen willst.
Und dann hatte ich mich auch vorher so erkundigt, dann hieß es auch immer, alles überhaupt kein Problem, Versicherung, sie zahlen da nur den Eigenanteil oder ihre Selbstbeteiligung und der Rest läuft völlig, wir klären alles andere.
Ja.
Und da habe ich echt gedacht, ist das echt so? Und diese... Bei mir, wo diese Filiale ist, Top-Bewertungen bekommen, bis auf zwei Ausreißer gibt es ja immer.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du das jetzt einfach. Und dann bin ich dann dahin. Also und dann, ach so, allein schon auch diese Terminvergabe, das ist schon so ein Erlebnis für sich irgendwie. Kannst du das alles online, kannst du deinen Termin buchen, dann wird dir das alles so bestätigt. Dann die ganzen Absprachen, das läuft alles digital, du kommst dahin und die wissen schon alles. Und,
super.
Ja. Können gleich sehen, wo du versichert bist. Und dann bleibt ja immer noch so ein Restzweifel. Ne?
Ja, ja.
Also na, morgen ruft die Versicherung an. Ja, hier, wir haben, ich habe hier diesen Vorgang hier auf meinem Schreibtisch. Mit ihrer neuen Scheibe da.
Wie ist denn das genau passiert, ja, Herr Jachmann?
Genau. Aber bis jetzt, also die haben mich dann schon... haben wir schon irgendwie so die Rechnung geschickt,
ja.
Wo aber dann so drin stand, ja, hier, das war ja ihr Anteil und damit ist alles erledigt. Also es scheint tatsächlich so zu sein, du wirst auch nicht hochgestuft und nichts, das läuft.
Ja, da läuft's mal. Ich habe vorhin bei einem, ich brauche einen Termin bei einem Facharzt und habe bei dem Facharzt angerufen. Und ich hätte gerne einen Termin. Und dann sagte
und der ist ans Telefon gegangen?
Nein, eine Assistentin ist ans Telefon gegangen.
Ja.
Dann rufen wir sie in den nächsten 4 bis 8 Wochen an.
Ja, schön.
Und dann, ach, so lange dauert das mit dem Termin? Sie sagt sie, nein, 4 bis 8 Wochen rufen sie an, um ihnen einen Termin zu geben. Da sage ich, alles klar.
Ja.
Weil bei dir es so gut funktioniert hat mit Carglass.
Da hast du innerhalb weniger Tage einen Termin bekommen.
Innerhalb weniger Tage.
Ja, also nicht sofort.
Riss hast, ist auch schlecht.
Ja, du darfst tatsächlich, also du darfst auf gar keinen Fall weiter Auto fahren.
Aha.
Und als ich ihn wieder abholte, meinte er so, und bitte nicht in die Waschanlage fahren. Und das wollte ich unbedingt, weil der Wagen sah aus wie Sau.
Ach,
weil der ja, weil,
ach, durch den Druck wird die dann, okay.
Ja, weil der Kleber noch nicht ausgehärtet war.
Okay.
Und du darfst dann auch nicht... Wenn du irgendwo parkst, so schräg auf dem Kannstein stehen. Also zwei Reifen, aha, auf dem Kannstein, die anderen Reifen auf der Straße.
Das muss einem ja wirklich jemand sagen, ne?
Weil dann, meinte er, ne, dann ist das schlecht für die Windschutzscheibe. Solange das nicht ausgehärtet ist.
Okay.
Du darfst also nur eben irgendwie parken. Ja, das war ja alles kein Problem. Aber das habe ich so auch nicht irgendwo mal gelesen, dass das mal einer geschrieben hat oder so.
Nee.
Interessant. Ja. Ein kleineres...
Dinge, ja, ein kleiner Abriss unserer letzten Woche.
Ja.
Genau, es gibt halt auch viele Dinge, die sagen sie dir nicht, wenn du ein E-Auto kaufst.
Echt? Ja, was denn zum Beispiel?
Das, weißt du, das ist ja, es gibt ja viele E-Autofahrer und die werden sich jetzt darüber totlachen, wenn ich das sage.
Ja.
Aber ich bin dann an so einer Ladesäule.
Du darfst nicht lesen.
An so einer Schnellladesäule.
Ja.
Und diese Schnellladesäule, ich pack den Pömpel da rein und scanne den QR-Code, damit ich das auch bezahle. Und dann leuchtet mein, also da, wo man den Stecker reinsteckt am Auto, leuchtet das gelb. Blinkt immer so auf. Ja, alles klar, dann lädt er ja jetzt.
Ja, genau.
Gehst du rein in die Raststätte, trinkst einen Kaffee oder was auch immer, und dann sehe ich, Auto lädt nicht. Also du hast ja so eine App, Auto lädt nicht.
Ich würde wahnsinnig werden.
So, und ich habe es dann aber doch geschafft, dass er dann irgendwann lädt. Und dann macht die Ladesäule, weil sie ja so viel Power hat, die haben ja teilweise 300 kW, das kann gar kein Auto verarbeiten, vielleicht irgendwelche Chinesen, keine Ahnung. Und dann macht die ein lautes Geräusch, so ein Lüfter geht dann an. Also so ein kleines Detail, woran ich überhaupt erkenne, dass der lädt. Wahrscheinlich lachen sich jetzt ganz viele tot, weil sie das, weil, hey, ist doch klar und so. Aber mir war es halt nicht klar.
Ja.
Und mir war auch nicht klar, auch das habe ich aus einem E-Mobilitäts-Podcast, dass die chinesischen Autos, die hören dich ja komplett ab. Also das ist ja jetzt ein weites Thema. Aber alles, jedes Gespräch, jeden Radiosender, die werden komplett abgehört. Und rein theoretisch ist es möglich, dass in China jemand auf ein Feld klickt und alle chinesischen Autos würden anhalten und würden nicht mehr fahren können.
Das haben die da erzählt?
Ja, das haben die in diesem Podcast erzählt. Konnte man kaum glauben, aber eigentlich ist es logisch, weil wenn die alle in China verbunden sind miteinander, dann kannst du auch von da aus irgendwas steuern. Also man muss vorsichtig sein mit so Verschwörungstheorien, da bin ich auch überhaupt kein Freund von. Aber rein theoretisch würde es funktionieren. Würde ja keiner machen. Das ist ja wie, weiß ich nicht, atomarer Erstschlag gegen Europa. Aber,
ja.
Aber trotzdem, rein theoretisch wäre es möglich. Also China, so ein China-Ding kaufe ich nicht. BYD, wie sie alle heißen.
Build Your Dreams.
Ah, ja. Das ist der Titel davon?
Ja, ich okay. habe BYD mal... Während Corona bin ich ja groß in den Aktienhandel eingestiegen. Ja. Und da war BYD großes Thema. Da kostete eine BYD-Aktie, ich glaube, 2 Euro oder so.
Und du hast richtig gekauft?
Ich hab die nicht gekauft. Nee, ich hatte mich einfach nicht getraut. Obwohl.
Und wo steht die jetzt?
Die sind jetzt... Ah, sie waren mal bei über 30 Euro.
Oh. Es hätte sich also gelohnt.
Es hätte sich derbe gelohnt, ja. Ja, ja. Und ja. Da hatte ich mich mit Aktien beschäftigt, mit einem ganz bestimmten Experten, habe ich immer geguckt. Und das mega Interessante war, dass immer wenn ich diese Sendung geguckt habe, das war so ein Blick in die Zukunft.
Ja, interessant. Ja.
Weil du hast dich da nur, das ging nur so um Zukunftstechnologien, ja. um Firmen, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und dann parallel auch immer dazu, welche Entwicklungen mhm. es jetzt dann weltweit dann auch technisch geben wird. Und,
ja.
so. Und das war so spannend.
Ja.
Aber ich habe mich da bei BYD habe ich mich nicht getraut.
Also ihr Leseratten, ihr werdet euch jetzt wundern, warum reden wir über sowas? Ja. Sagen wir euch ganz ehrlich, weil wenn ihr nicht euch damit beschäftigt, dann habt ihr bald keine Rente mehr.
Ja, das stimmt.
Das hat Friedrich Merz diese Woche deutlich klar gemacht.
Und er hat eigentlich nur das ausgesprochen, was sowieso schon alle gedacht haben. Aber ja, trotzdem.
Ob das jetzt eine gute Formulierung war, weiß ich nicht.
Ja. Ja. Also.
Also deswegen ist das hier nicht nur ein Vorgeplänkel, um auf unsere Bücher zu kommen, sondern es sind wesentliche Informationen für euch.
Lebenshilfe. Wir geben euch hiermit auch Lebenshilfe.
Ja, genau. So müsst ihr es mal nicht mal sehen. Und jetzt abonniert das mal hier.
Ja. Ja. Und jetzt zur Lesehilfe.
Jetzt zur Lesehilfe. Du hast da ein Buch liegen.
Ja.
Das habe ich schon ganz oft gesehen. Und, weil das liegt in ganz vielen Bullen. Da habe ich das schon gesehen.
Ja.
Ich dachte immer, oh, ich glaube, das ist gut.
Ist es das? Hatte ich auch gedacht, ja.
Ist es das?
Ich habe es auch im Buchladen gesehen und habe auch gedacht, wow, mal gucken und habe dann so reingelesen und dachte so, ja, das wird bestimmt cool. Und habe mich derbe drauf gefreut.
Das heißt Gym.
Gym, genau.
Gehst du ins Gym?
War ich jetzt lange nicht mehr.
Ja, aber angemeldet bist du. Also zahlen tust du.
Natürlich, ja klar. Natürlich. Ich habe da so, ich habe so einen Mitgliedsleichenbeitrag, ja, der läuft so mit bei mir. Genau. Ja, von daher kann ich das super nachvollziehen, was in diesem Buch so stattfindet.
Ach so, es geht auch um Gym. Mhm. Okay. Ich habe heute ein Buch mitgebracht. Ich finde, du fängst mal heute an. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe eine ganz nerdige Angewohnheit.
Ja.
Wenn ich Lesung habe, ich bin ja auch oft unterwegs so zu Lesung, und ich lese in einem Buchladen, was gar nicht so oft vorkommt. Meistens sind es Bibliotheken oder andere Eventhäuser. Aber ab und zu lese ich auch mal in einem Buchladen. Und ich habe in Ettlingen bei Karlsruhe in einem Buchladen in einer Thalia-Buchhandlung gelesen.
Ja.
Das ist ein paar Wochen her. Und ich frage immer die Besitzerin oder diejenige, die mich gebucht hat, sagen Sie mir Ihr Lieblingsbuch und ich kaufe das und lese das dann. Und so bin ich damals auch, also ich bin auch schon auf viele, viele gute Bücher gekommen. Und sie hat mir gesagt, sie findet total toll Markus Orts, Die Enthusiasten. Ich habe hinterher gesehen, der kommt aus Karlsruhe. Das ist ja um die Ecke von Ettlingen, ja, das weiß man natürlich.
Der war da bestimmt auch schon.
Ja, der war da jetzt. Den hatten die auf dem Zettel schon. Der hat da auch gelesen, genau in dem Buchladen. Und ich habe dieses Buch in die Hand genommen und dachte, oh, boah, sieht das schlimm aus. Ja. Wie so ein Bild von so einem Waldorfschüler eigentlich.
Ja,
so vorne
ein furchtbares Cover.
Ein fürchterliches Cover.
Ja.
Und dann dreht man das so um und sagt, also es geht um Literatur eigentlich. Um leseverrückte Menschen. Und das fand ich ganz interessant, dachte so, ja, okay. Und dann drehe ich das um und dann steht hier hinten drauf, also unter diesem Titel, steht dann, dieses Buch hätte ich gern selbst geschrieben, ChatGPT. Und das finde ich so witzig, dass ich es mit Freude gelesen habe.
Ja, das finde ich auch lustig.
Ja, geht auch um KI in diesem Buch, erzähle ich dann gleich.
Ja. Gut.
Aber erstmal ins Fitnesscenter, erst der Sport.
Ja, wir gehen ins Fitnesscenter. So viel kann ich schon mal sagen, absolut unterhaltsam geschrieben, macht derbe Spaß. Allein schon, dass das Buch nicht in Kapitel unterteilt ist, sondern in Sätzen.
In Sätzen?
Also Satz 1, Satz 2, Satz 3, wie beim Fitnesstraining, beim Krafttraining, wo du ja drei Sätze in der Regel machst.
Stimmt.
Mit x Wiederholungen.
Ja,
so, ne?
Genau.
Also
genau.
Nicht Kapitel, sondern Sätze.
Aha, interessant.
Ich werde auch nur aus dem ersten Satz, glaube ich, was erzählen, weil da passiert schon so einiges. Eigentlich erzählt man da auch schon viel zu viel. Aber am coolsten ist es ja immer wirklich, man weiß gar nichts.
Ja, eigentlich, ja, das stimmt.
Aber das lässt sich ja immer nicht vermeiden. Man muss ja, so ein bisschen vorgreifen. Ja, hier im Gym geht es um eine namenlose Frau, ja.
Wenn ich das schon höre.
Ich gucke da mal, die Dialoge haben die Anführungsstriche. Ja, doch, haben sie.
Oder ist auf irgendein Buchstaben verzichtet worden?
Oh Gott. Also es ist leider eine namenlose Frau.
Okay.
Die braucht einen Job und die bewirbt sich jetzt in diesem Fitnessclub. Und sie sitzt im Vorstellungsgespräch bei dem Clubinhaber. Und er sagt dann irgendwann, naja, also es ist ja so, hier müssen ja auch unsere Werte so mitgetragen werden, auch von den Angestellten.
Ja.
Ob sie dann versteht, was er damit meinte.
Aha.
Und sie hat das schon begriffen, weil sie ist von der Figur her nicht ganz so fit, ist eine Couch-Potato und hat, sie hat ein paar Kilo zu viel. Und das ist dann der Moment, wo sie zu einer Lüge greift im Vorstellungsgespräch. Ich weiß ja nicht, ob man das machen soll.
Ja.
und sagt so, ich habe gerade entbunden. Das ist eine schöne Szene in dem Buch, weil sie wundert sich selber, wieso sie entbunden sagt und nicht, ich habe gerade ein Kind bekommen oder so.
Entbunden.
Auf jeden Fall tischt sie ihm also die Lüge auf, sie sieht deshalb so aus, weil sie gerade ein Kind bekommen hat, das ist so 3 Monate alt. Und,
hat sie denn ein Kind?
Nein, ich habe doch gerade gesagt, sie tischt ihm die Lüge
aber
auf.
Aber sie hätte ja auch vor 2 Jahren ein Kind.
Ach so, ja, du hast recht. Nein, hat sie nicht. Sie hat überhaupt keine Kinder.
Ja, okay.
Und er sagt, alles klar, kein Problem, denn er sagt auch zu ihr, ich bin übrigens Feminist.
Okay.
Und das erklärt so ein bisschen, warum er sie wohl trotzdem einstellt, weil er denkt so, ja, okay, Frau mit Kind und so,
muss er ja.
Geben wir ihr mal eine Chance. Und ihr Chef stellt ihr dann auch einen Trainingsplan zusammen. Und so viel kann ich schon mal verraten, den zieht sie gnadenlos durch tatsächlich.
Aha.
Und das hat Gründe. Ich möchte ganz gerne mal, habe ich glaube ich noch nie gemacht, mal den Anfang vorlesen.
Ja, wie das doch, Buch das machen anfängt. Wir manchmal, weil das so unverfänglich ist.
Also sie hat sich übrigens beworben, auch nicht als Trainerin oder so, sondern als Tresenkraft.
Okay.
Sie will einen ganz einfachen Job haben
und
denkt sich so, Tresenkraft, das ist für sie genau das Richtige.
Ja.
Das ist übersichtlich, da muss man ja auch nicht so viel nachdenken. Und das mache ich mal. Und das Buch fängt so an. Ich stütze meine Unterarme auf den Edelstahltresen, den Bauch ein wenig eingezogen. Also es ist jetzt so, also sie ist schon mittendrin.
Ja.
Diese Einstellungsszene, die kommt danach noch. Ne? Also der Anfang greift schon so ein bisschen vor.
Ja, greift vor, okay.
Ich stütze meine Unterarme auf den Edelstahltresen, den Bauch ein wenig eingezogen, den Hintern ein wenig rausgestreckt. Mein Sporttop hat vorn einen Reißverschluss. Ich habe ihn leicht geöffnet, nur so weit, dass es nicht billig wirkt. Aber weit genug, weit genug. Durch die getönten Fensterfronten fällt honiggelbes Licht, leise surren die Rudermaschinen, ab und zu klackert ein Gewicht oder eine Langhantel, wird zu schwungvoll abgelegt. Hier ein Stöhnen, da ein Schnaufen. Ansonsten ist es ruhig und friedlich. Er ist fertig mit dem Training, tufft sich mit seinem Handtuch den Nacken ab, kommt auf mich zu, lässt sich auf einem der Barhocker nieder, der Atem noch schnell, die Poren offen, der Blick nur kurz auf der Angebotstafel, dann wieder auf mir. Machst du mir einen Muzzle-Hassel? Da muss ich schon.
Oh Gott.
Fragt er mit einer Nonchalance, die nicht verrät, ob er es cool findet, einen Shake mit diesem Namen zu bestellen oder peinlich. Na klar, sage ich, warm anerkennend, fast zwinkernd, aber nur fast. Dann drehe ich mich um. Das Proteinpulver steht im unteren Schrank, dort, wo ich es extra hingeräumt habe. Ich bücke mich, ohne in die Knie zu gehen, weiß, dass er zusieht, wie mein Hintern sich in der Bewegung rundet, weiß, dass er sich diese langgestreckten Beine auf seinen Schultern vorstellt.
Oh Gott.
Ein Schweißtropfen, der von seiner Stirn auf meine fällt. Kleiner Herrflip, als ich wieder hochkomme, Augenaufschlag. Und war gut heute, frage ich, während ich die Sojamilch in den Mixer kippe und das Pulver dazu löffle. Hammer Einstieg.
Sehr, sehr schöner Anfang.
Hammer Einstieg.
Super.
Also wenn du das Buch in der Buchhandlung nimmst und so
mal, genau.
Und mal also gucken willst, wie fängt das so an.
Ja, ja. Und das sieht, dann nimmst du es mit.
Ja, da wäre ich sofort dabei. Ja, ja. Ich finde, das hat sie wirklich sensationell so geschrieben.
Was ist das für eine Autorin? Erzähl mal.
Verena Kessler.
Ja, ist das eine Deutsche?
Ja, Verena Kessler ist kommt aus Hamburg eigentlich, also hat als Werbetexterin in Hamburg gearbeitet und lebt inzwischen in Leipzig. Hat inzwischen studiert, was man studieren muss, um Schriftstellerin zu werden.
Literaturwissenschaften?
Ja, nicht ganz. Literarisches Schreiben.
Vergleichende Literatur.
Ja, warte mal, ich schau mal kurz.
Ja.
Ich schau mal kurz auf meinen Spickzettel. habe ich mir, glaube ich, doch nicht aufgeschrieben, was sie studiert hat. Aber hat sowas in die Richtung studiert auf jeden Fall.
Ja.
Hat vor 6 Jahren ihr erstes Buch rausgebracht.
Mhm.
Und sie hat tatsächlich für ihre Recherchen regelmäßig ist sie ins Fitnessstudio gegangen.
Und hat trainiert.
Und hat auch trainiert natürlich. Mhm. Und ich finde, dass sie das hier hervorragend beschreibt.
Ja.
Auch so das Verhalten dieser Tresenkräfte da. Ich muss sagen, bei mir ist das nicht ganz so extrem. Da stehen leider Männer hinterm Tresen. Aber trotzdem, sie beschreibt das so, als hättest du das selber genauso erlebt schon.
Ja.
Also ich finde den Anfang wirklich großartig. Du fragst dich natürlich die ganze Zeit, während du das so durchlebst, dann, ne? Okay, ist eingestellt worden, wollte jetzt diesen Job, hat gelogen, sie hat eine Tochter. Was natürlich schwierig ist, weil du weißt jetzt, das wird die Herausforderung sein.
Na klar.
Weil diesen Schein zu wahren.
Ja.
Ne? Das gelingt ihr auch ganz gut. Ne? Sie muss zum Beispiel, wird ihr dann vorgeschlagen von ihrem Chef, du kannst übrigens hier auch im Büro gerne stillen oder so, überhaupt kein Problem. Und das kann sie ja nicht, weil dann würde das ja auffliegen.
Ja, sie hat ja nichts zum Stillen.
Ja, und sie muss aber trotzdem so tun, als hätte sie ein Kind. Und dann gibt es so eine Szene, wo sie dann sagt, dass sie darauf achtet, nie ohne Spuckfleck auf dem T-Shirt irgendwie da durch die Gegend zu rennen. So. Und wenn sie das dann mal vergessen hat, dann geht sie extra zum Bäcker, stellt sich da an diese Kaffeeausgabe, wo die Milch und so steht, um sich da extra so einen Fleck drauf zu machen und so weiter. Und sie wird dann auch gefragt, ja, zeig doch mal Fotos und so. Und dafür hat sie dann Fotos von einer ehemaligen Kollegin sich einfach aus Instagram so rausgezogen, weil die postet sehr viel über ihre Baby da auf Instagram, dass sie einfach dann diese Bilder da nimmt. So, ne? Also das ist schon nicht ohne. Also da hatte sie, glaube ich, selber auch nicht mit gerechnet, dass das solche Auswirkungen
hat. Dass das so ein Thema ist.
Ja. Du beginnst dich dann irgendwann zu fragen, okay, wo geht denn das hier so hin? So, ne? Also, okay, ja, es ist ein schöner Plot. Sie hat gelogen mit dem Baby und muss sich da jetzt immer so rauswinden.
Aber was ist sie für ein Mensch?
Ja, was ist sie für ein Mensch? Und so im Nachhinein, wenn du dann noch so durchblätterst, dann denkst du so, okay, da hätte ich mal hellwach werden müssen.
Aha.
So. Und es gibt ja so eine Szene, lese ich mal kurz vor, da geht es darum, dass ihr Chef ihr ja den Trainingsplan gegeben hat und dass sie das dann jetzt einfach mal durchziehen solle. Und er fragt dann, also, hast du Biss? Er ließ seine Zähne ein paar Mal aufeinanderschlagen, wie eine Comicfigur, die an einer Hähnchenkeule nagte, und auf einmal hatte ich ein enges Gefühl im Mund. Ich fuhr mit der Zunge über meine eigenen Zähne. Sie schienen viel größer zu sein als sonst. Eine scharfkantige, überdimensionale Reihe mit langen, spitzen Ausreißern. Da, wo die Eckzähne saßen. Ich presste die Lippen zusammen, fürchtete, sie könnten jeden Moment aufplatzen und ein abstoßendes, animalisches Gebiss freigeben. Ich nickte. Biss. Ja, ja. Biss hatte ich. Und da solltest du eigentlich schon, wenn du so ein bisschen aufmerksamer Leser bist, hättest du zumindest mal denken können, das ja, kommt ja jetzt irgendwie schräg rüber so.
Ja.
Und wieso betont sie das so, dass sie so Biss hat?
Ja, also und dann, weiß ich nicht. Also kann ich natürlich jetzt sowieso nicht sagen, ich habe es nicht gelesen.
So im Nachhinein, wenn man das Buch so kennt, dann weiß man, okay, das sollte also diese Szene. Ja. Also das ist dann halt so eine Szene, wo du so hättest denken können, okay, da stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Das ist irgendwie gerade komisch.
Ja.
So. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch, also es gibt noch natürlich noch andere Protagonisten, andere Figuren in dieser Geschichte. Zum Beispiel Zayda oder Shayda, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Ja.
Das ist die Schwester von diesem Chef. Und die hat auch ein Kind. Das ist ein bisschen älter als das angebliche von ihr. Und die stellt immer so unangenehme Detailfragen. Das ist mal so ganz, ganz interessant dann, wenn die beiden aufeinandertreffen. Weil diese Frau ohne Namen hat dann irgendwann so Babybrei auch dabei. Oder erzählt, dass sie so Babybrei auch so vorbereitet. Und ihr Kind ist ja so 3 Monate alt. Da geht es eigentlich eher so um Stillen. So, ne? Und diese Shayda fragt sofort, ach, du fütterst schon zu? welche Marke ist denn dein Babybrei so? Und da musste sich dann auch schnell was einfallen lassen. Ja, so Bio, von Bio-Hofgut, sagt sie denn so. und eines Tages bringt diese Shayda so ihr Kind mit. So, und das ist, das finde ich dann auch so herrlich. Das ist eine Szene, die wir alle kennen. Also jeder, der in einem Büro gearbeitet hat, mit sehr vielen Kolleginnen,
ja,
der kennt diese Szene. Und ich will das mal vorlesen, wie Verena Kessler das hier macht.
Ja, gern.
Es war nicht so, dass ich noch nie ein Baby auf dem Arm gehalten hatte. Im Gegenteil. In den letzten Jahren hat es immer wieder Kolleginnen gegeben, die sich fortgepflanzt und während ihrer Elternzeit nichts Besseres zu tun gehabt hatten, als mit dem Ergebnis ins Büro zu kommen. Ihr kennt das alle. Also ich kann mich doch auch sehr gut daran erinnern, wenn dann die Mutter zu dem Baby sagt, was noch nichts drauf, guck mal, und das ist der Sven. Und ich nur innerlich gedacht habe, bitte.
Und in dem Moment reicht sie es schon rüber.
Ja, lass mich in Ruhe. Und natürlich durfte man auf die Frage, willst du ihn mal halten, nicht mit Nein, danke, die Bluse kommt frisch aus der Reinigung antworten. Man nahm das Kind, man schunkelte es höflich, man gab es zurück, strich die Knitterfalten wieder glatt und den Namen der Mutter von der Liste der Konkurrenz.
Das ist lustig, das ist aber sehr gut.
Dafür habe ich die Autorin auch so ein bisschen gefeiert, muss ich sagen. Und dann gibt es noch eine Millie, die ist auch mit ihr da viel hinter dem Tresen. Und eine Svetlana.
Die also so die Haupthandlung spielt alles hinter diesem
alles,
Tresen?
Alles in diesem Fitnessclub.
Oder das komplette Buch spielt dahinter?
Ja, eigentlich das komplette Buch. Ja.
Aber, interessant.
Ich komme gleich noch zu einer anderen Geschichte.
Und aber, mutig auch.
Das ja, fand ich auch klasse. Auch so allein schon mal einen Roman im Fitnessclub überhaupt mal anzusiedeln.
Ja.
Klar, das hat natürlich, du denkst natürlich, ja, da geht es um Körperkult, da geht es um Narzissmus und so weiter. Ja, stimmt ja auch. Das sind natürlich sind das hier auch Themen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht komplett vorhersehbar.
Ja.
Und das geht, wie gesagt, auch um diese Millie. Und diese Millie, die kommt sehr gut bei den Kunden an. Und da gibt es auch noch so eine schöne Szene auf Seite 45. Und die ändert schon so ein bisschen was. Da gibt es auch diese Szene, wo Millie jetzt auf so einen Kunden auch trifft, der auch an den Tresen kommt. Na, durch für heute, fragt sie ihn. Er lachte, als hätte sie einen Witz gemacht. Dann bestellte er einen Pina Cool Downer bei ihr. Eiskaltes Wasser, ein Spritzer Ananassaft und Enzyme für den Stoffwechsel. Oh. Mach ich dir, sagte Millie. Und es klang wie eine Verheißung. Er nahm Platz, legte sein Handy auf den Tresen, stützte die Ellbogen auf, sah zu, wie Millie das Glas für seinen Drink aus dem Regal runter. Ich erkannte es in seinem Blick. Sie trug dasselbe wie immer. Ein Set aus Leggings, kurzem Top. Doch erst jetzt wurde mir bewusst, welchen Wert dieser Look hatte. Wie lang ihre Beine aussahen, als sie sich leicht auf die Zehenspitzen stellte, um an das Glas heranzukommen. Wie ihre Brüste sanft zusammengedrückt wurden, als sie ein wenig Kraft aufbringen musste, um die Saftflasche zu öffnen. Wie sie sich etwas nach vorn beugte, während sie einschenkte und ihre Haare dabei über ihre nackte Schulter glitten. Cheers, sagte sie, als sie ihm sein Getränk über den Tresen schob. Und für einen kurzen Moment beneidete ich ihn darum, aus dem Glas trinken zu dürfen, das sie berührt hatte. Am selben Nachmittag sah ich im Kassensystem nach. Millie verkaufte fast doppelt so viel wie ich.
Oh.
Und das ist Änderungsstufe 1.
Ja.
Unsere Frau ohne Namen weiß, sie muss sich auch solche Klamotten besorgen. Und das macht sie jetzt auch. Also sie holt sich jetzt auch hautenge Leggings, Und fängt auch an, ihr Trainingsprogramm zu intensivieren.
Also die kriegen die eine Provision, wenn sie was verkaufen?
Das also, weiß ich jetzt nicht. Aber, nee,
aber sie will, okay, sie also will ja auch gut performen.
Genau. Und, ja. Und da ist dann auch so ihr Ehrgeiz gepackt.
Ja.
Und das ist ein ganz wesentlicher Charakterzug von ihr. Also von wegen hinterm Tresen hier ganz in Ruhe meinen Job machen. Das ist sie einfach nicht.
Ja.
Und da weiß man auch schon, okay, die steigert sich da jetzt richtig rein. Mhm. Sie holt sich die richtigen Klamotten und sie fängt an, richtig zu trainieren. Und sie stellt ihre Ernährung brutal um. Ab sofort ist Quark angesagt, Hähnchen, Harzer Roller, all das, was diese Fitnessleute eben halt so als erstes auf ihre Liste packen. Harzer Roller kenne ich auch. Ich habe das damals auch mal gemacht.
Mag ich. Mag das.
Ja, aber der stinkt so wahnsinnig.
Ja, das stimmt. Aber ich mag es gern.
Ja, weil da ist halt krass viel Eiweiß drin.
Mit Musik.
Ja. Und der macht dich halt total satt.
Ja.
Und sie macht jetzt also auch eine Transformation durch. Sie verändert sich körperlich sehr, sehr stark. Das geht auch relativ schnell. Und sie steht dann irgendwann in der Umkleide vor dem Spiegel. Wer ist diese Frau? Das dachte ich, als ich vor den Ganzkörperspiegel trat. Schwarze Leggings, dazu ein rosa Top, das die Brüste in Form drückte, sie weich wirken ließ und gleichzeitig fest. Durch den dünnen Stoff waren meine Nippel zu sehen. Doch ich hatte nicht das Gefühl, etwas dagegen unternehmen zu müssen. Es schien mir genau richtig zu sein, den Look zu vervollständigen. Ich betrachtete mich ausführlich, erst von vorn, dann von der Seite, blickte schließlich über die Schulter, um mich auch von hinten zu sehen, drehte mich wieder vor, legte den Kopf schräg, stellte ein Bein raus, zog die Schultern zurück. Alles saß perfekt.
Oh. Sie macht also eine Transformation durch.
Genau, und sie verfällt total diesem Körperkult.
Ja. Ach so, okay.
Und zieht das also voll durch. Und dann steht hier noch ein paar Sätze weiter. Jahrelang hatte ich hochgeschlossene Blusen zur Arbeit getragen, knapp unter dem Schlüsselbein zugeknöpft, war verschwunden in der Neutralität meiner angemessenen Kleidung. Jetzt wurde ausgepackt. Und da sind wir bei der zweiten Geschichte, die so ein bisschen parallel da schon erzählt wird.
Ja.
Sie hat vorher in einer Agentur gearbeitet.
Wie die Autorin ja auch.
Genau. Und hat diesen Job verloren. Und plötzlich ist dann hier auch in der Geschichte von einer Bewährungshelferin die Rede.
Aha.
Und die will wissen...
Verrätst du jetzt zu viel oder ist das okay, wenn man das
nee,
macht?
Nee, das kann man ruhig... Das könnt ihr ruhig alle wissen.
Das mindert nicht den Lesespaß.
Genau. Und die Bewährungshelferin will dann irgendwann auch mal von ihr wissen, wo sie denn mal hinwolle im Leben und welches Ziel sie habe.
Ja.
Und das kann ich euch jetzt genau sagen. Letzte Szene, die ich jetzt vorlesen werde.
Ja. Du bist jetzt immer noch im ersten Drittel.
Ich bin immer noch, ja, genau.
In der ersten Hälfte.
Ja. Sie trifft nämlich eines Tages, ich glaube, sie heißt Vic, diese Frau, die dort auch trainiert. Und diese Vic, das ist eine ganz andere Schießklasse als all die anderen, die da trainieren. Das ist nämlich eine, die das richtig voll durchzieht.
Aha.
Und die einen Wahnsinnskörper hat. Und sie beobachtet diese Vic jetzt beim Training. Sie stand neben der Hantelbank, nicht weit von mir entfernt, hatte ihr Handtuch ausgebreitet, die Wasserflasche auf den Boden gestellt. Von unten sah ich an ihr hoch. Unwirklich kam sie mir vor. Riesenhaft. Alles an ihr war Muskel. Muskel und Haut. So viel Fläche, so viel Körper. Kein Berg, ein Gebirge. Maschinengleich dieser Oberkörper, ein Rad griff ins andere, ihre Arme, ihre Schultern, ihre Brust, Ständen hoch, senkten ab. Dass ich mitzählte, fiel mir erst bei 8 auf, 9, 10, 11, auf ihrer Stirn eine Ader, pochend und blau. Draußen krachte es, toste und tobte, ist jetzt ein bisschen kitschig, finde ich.
Ja.
Der Himmel war jetzt vollkommen schwarz, das Gewitter genau über uns, keine Tropfen mehr fluten. Sie ließ die Hantel auf die Halterung fallen, sich selbst zurück auf die Bank, atmete ein, atmete aus, drehte den Kopf zur Seite, sah mich an. Und in diesem Moment, das schwöre ich, erhellte ein greller Blitz das Mega-Gym. Also ein bisschen kitschig. Also
ich frage mich so ein bisschen, was ist das? Also ist das ein Buch über diese Frau im Wesentlichen? Macht man sich über Gyms auch irgendwie lustig? Ist das... Abrechnung mit diesem Kult auch?
Oder? Das auf jeden Fall. Aber was wir gerade erlebt haben, das ist der Kipppunkt.
Okay.
Ab jetzt...
Hat sie ein Idol.
Ab jetzt wird's krass.
Ah, okay.
Und damit rechnest du, also erfahrene Leser werden natürlich damit rechnen. Ne? Also so nach dem Motto, das kann ja nicht alles sein. Also die trainiert da.
Ja, ja. Und ich frage mich das nämlich auch gerade. Deswegen habe ich dich gefragt, ob das jetzt so eine Abrechnung mit Jills ist, ob man sich darüber lustig macht, ob man...
Ja, da spielt dann natürlich alles mit rein. Aber es geht ja nur um unsere namenlose Protagonistin.
Ja, ja, ja.
Und wir haben ja auch vorhin gehört, sie hatte eine Bewährungshelferin.
Ja.
Also da ist irgendwas passiert.
Ja.
Also kann ja mit dieser Frau, die auch nicht gerne so viel von sich erzählt oder halt behauptet, sie hätte ein Kind, mit der kann ja irgendwas nicht stimmen.
Ja.
Dieser brutale Ehrgeiz, der da plötzlich da sich Bahn bricht.
Mhm.
Und dann diese krasse Bewunderung für so eine durchtrainierte Muskelfrau,
ja, ja.
Wo ich ja immer eigentlich unterstelle, das finden Frauen eher abstoßend, als sie das toll finden.
Mhm.
Das ist bei der aber nicht so jetzt. Die verfällt total...
In diesem Kult?
Dieser Frau auch.
Aha, okay.
Also und diesem Kult dahinter. Und wie gesagt, das ist der Kipppunkt in diesem Roman. Und der geht jetzt eigentlich erst so richtig los.
Oh, okay.
Von daher gibt es da von meiner Seite aus volle Empfehlung.
Mhm.
Ich musste so ein bisschen an American Psycho denken.
Ah, in die Richtung geht's. Okay.
Und ich sag nur Stichwort Szene. Biss habe ich. Und sie hat noch, das kommt auch ganz am Anfang vor, da hat sie, trainiert sie schon sehr, sehr viel. Da hat sie so einen Albtraum.
Ja.
Da träumt sie davon, sie wäre ein Bär, der so einen Lachs fängt und dann in diesen halblebendigen Lachs noch so reinbeißt. Und also wieder diese Zahnmetapher da so.
Ja.
Und wacht dann so schweißüberströmt auf. Ich habe
keine Vorstellung von deinen mystischen Andeutungen. Ja,
ja, aber...
Weiß ich überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Also, keine Ahnung.
Umso besser.
Ja.
Also von daher, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es hat auch durchweg nur gute Kritik bekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Du checkst ja immer so, bin ich jetzt der Einzige? Oder bin ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung.
Ein Exot.
Ja, aber nee, das fanden alle schon ziemlich klasse, dieses Buch.
Okay. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wie ich zu diesem Buch gekommen bin,
ja.
Von Markus Orts, Die Enthusiasten, weil ich das dann einfach so lese. Ich habe den Gesang der Flusskrebse auch auf diesem Weg damals kennengelernt, da war es noch ganz neu, auch von einer Besitzerin eines Buchladens in Hamburg, wo ich gelesen habe, Fuhlsbüttel, und das war auch, das war ja ein Riesenbuch.
Ja, das war ja Wahnsinn.
Ja.
Also das haben ja wirklich alle gelesen.
Ja, und zu Recht auch gut gefunden. Das hier ist etwas völlig anderes. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf komme, aber manchmal entdeckt man ja, wenn man jemanden fragt, was ist dein Lieblingsbuch im Moment, entdeckt man ja irgendwas, worauf man jetzt... Also ich hätte das Buch niemals in die Hand genommen.
Ich auch
weil
nicht.
Weil es wirklich schrecklich aussieht.
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Es ist erschienen im Galliani Verlag. Wir wollen schon lange mal was im Galliani Verlag machen.
Ja.
Das ist da jetzt aus diesem Verlag. Ich... Nehme mal vorweg, es ist so ziemlich das durchgeknallteste Buch, was ich seit langer Zeit gelesen habe.
Also noch durchgeknallter als die Vegetarierin?
Nein.
An das nicht. Buch muss ich übrigens das auch denken, als ich schon gelesen habe.
Die Vegetarierin war wirklich... Ah, okay, in die Richtung geht's. Okay.
Weiß ich nicht, aber so rein vom Twist her. So.
Ja, okay. Ja, nee, das war wirklich... Nee, das stimmt, das war anders durchgeknallt als dieses hier. Und was ich ganz interessant finde, so in diesen Kritiken und auch was die Frau, die Besitzerin dieses Buchladens zu mir gesagt hat, hast du jemals in deinem Leben etwas von dem Autoren Lawrence Stern gehört?
Lawrence Stern?
Ja.
Nee, ich
sag
nur,
dir das irgendwas?
Ich kenne nur den US-Amerikaner Stern, der Moderator ist.
Howard Stern.
Howard Stern,
Diesen Rechtsradikalen.
Ist der Rechtsradikal?
Ja, ja, ganz schlimmer Typ.
Echt?
Ja.
Der muss sich ja total gewandelt haben. Das war doch vorher so ein durchgeknallter Radiomoderator.
Ja, ja, genau. Aber
ganz
der hat
Amerika sehr, begeistert
so Talkshows gemacht, die waren schon sehr schwierig.
Ach so.
Also, Lawrence Stern jedenfalls. Und alle tun so, als würden sie den kennen. Es geht um Lawrence Stern in diesem Buch. Aha. Lawrence Stern ist ein englischer Autor, ein irisch-englischer Autor. Den gibt es auch wirklich.
Ja.
Der hat gelebt von 1713 bis 1768. Und über den hat Goethe und Nietzsche gesagt, ein Genie, ein unglaublicher Autor. Ich sage ganz ehrlich, ich habe diesen Namen vorher noch nie gehört.
Nee.
Aber er steht im Mittelpunkt dieses Buchs.
Wundert euch nicht, neben uns ist eine Frauengruppe.
Ja.
Mädelsabend. Aber sie unterhalten sich wenigstens.
Ja, sie haben viel bestellt. Es wird lauter im Laufe.
Ich hatte mal einen Mädelsabend erlebt, haben sich drei Mädels getroffen. Die haben alle nur in ihre Handys gestarrt. Ohne Scheiß.
Schrecklich.
Das habe ich überhaupt nicht
gekriegt. Das ist schrecklich. Es geht um eine Familie, also um eigentlich drei Geschwisterkinder. Die Hauptperson hat einen Bruder und eine Schwester. Und sie alle wachsen in einem Haus auf, voll mit Büchern. Und sie haben einen Vater, über den lese ich auch gleich was vor, der ist komplett bücherverrückt, liest Tag ein, Tag aus, macht kaum was anderes.
Wovon lebt er denn?
Das war, also hier im Buch ist er Rentner inzwischen.
Ach so.
Aber wovon der vorher gelebt hat, weiß ich nicht, das spielt auch keine Rolle. Aber er liest ohne Ende und schreibt sich Sätze raus, Zitate und ist ein sehr schwieriger Typ. Ich komm da gleich nochmal zu. Also diese Familie ist mit Büchern aufgewachsen.
Okay.
Und die Hauptperson auch. Und sie alle fahren jeweils am 13. März zu dem Grab von Lawrence Stern nach England.
Ja.
Das ist ein Kulttreff für diese ganzen Lawrence Stern-Fans. Und ich finde das so, so ich habe wirklich, ich meine, wir beide kennen uns ja schon so ganz gut aus, auch in der Weltliteratur. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber jeder tut so, der über dieses Buch redet, als müsste man den kennen. Und der hat ein neunteiliges Buch geschrieben über Kristen Shandy. So heißt die Hauptfigur. Und Tristram Shandy, das Leben und Ansichten des Tristram Shandy. Und es gibt darüber 9 Bücher. Und es gibt ein Gerücht, und da ist Markus Orts da offensichtlich auch gekommen, dass es ein 10. Buch geben soll. Und die sind halt, die kennen diese Bücher auswendig, die lieben die, die fahren halt immer zu diesem Todestag nach England, gehen dann zum Grab, treffen sich mit anderen Lawrence Stern-Fans und fachsimpeln dann so.
Ja.
Und das ist ein sehr unscheinbares Grab und für die ist das aber das Event des Jahres. Und die sind jetzt zum 250. Todestag oder Geburtstag von ihm da und sie treffen dort eine mysteriöse Person, die ihnen anbietet, das 10. Buch von Lawrence Stern zu besitzen.
Ja.
Und als Beweis hat er auch ein paar Seiten dabei. Und es ist ein sehr mysteriöses Treffen und die reden dann miteinander. Und die lesen das, also die Hauptfigur fängt an, dieses zu lesen. Und er fragt, ist es ein echter Lawrence Stern? Die Geschwister sind natürlich auch ganz aufgeregt. Und sagt, zweifelsfrei, es ist ein echter Lawrence Stern. Und es ist das 10. Buch. Und was müssen wir tun, damit wir dieses Buch bekommen? Und dann sagt er, ja, das kostet 150.000 Euro. Oder Pfund, weiß ich nicht mehr. Und dann könnt ihr dieses Buch von mir bekommen. Und die haben das natürlich nicht, die haben die Kohle nicht. Und dann beginnen Wahnsinnsgeschichten. Er überlegt, eine Bank zu überfallen, guckt sich die ganzen Ocean 11-Filme an. Das erstickt schon alles in der Organisation. Das können die halt gar nicht. Und das ist eigentlich die Haupthandlung, dass sie irgendwie an dieses Buch kommen, an diesen 10. Teil. Innerhalb des Buchs...
Also sie müssen auch das Geld auftreiben.
Sie müssen das Geld auftreiben und sie wollen unbedingt dieses Buch haben und sie sind sich sicher, es ist echt. Und diese Haupthandlung verliert sich aber immer wieder.
Das ist ja wie mit den Hitler-Tagebüchern.
Ja, so genau.
Wo dann
das ist die Scheiße des Führers.
Ich weiß auch, der damalige Verleger, als der die Bücher in den Händen hatte, sagte dann so, das ist doch stinklangweilig.
Stimmt. Der Film ist auch, den muss man ja auch gesehen haben.
Ich glaube, Gerd Schulte-Hillen war das damals.
Ja?
Der
okay.
War, ja.
Also es ist jetzt, also wie gesagt, es verliert sich ab und zu und er verliert sich auch, der Markus Orts schreibt komplett durchgeknallt.
Echt?
Das Buch ist völlig verrückt und er verliert sich manchmal in so Details, die ich dann auch als anstrengend empfunden habe, sage ich ganz ehrlich.
Aber erfährt man noch was Biografisches über diesen Stern?
Ja.
Nee,
es geht eigentlich.
Ja.
Es geht mehr um die Jagd auf dieses Buch und es geht im Grunde um diese Familiengeschichte von diesen drei Geschwistern und diesem Vater, der im Laufe dieses Buchs auch in ein Altersheim kommt, weil er nicht mehr alleine für sich sorgen kann. Der dann in einer feierlichen Zeremonie seine ganzen Bücher begräbt. Der macht immer alles, wenn er was macht. Mit großem Bohai, dann geht er halt in dieses Altersheim und hat sein Leben lang die Sätze gesammelt, die am häufigsten in Büchern vorkommen und hat so eine Top 75 aufgestellt und sagt dann halt, ich lese euch das an meinem Todestag, lese ich euch diese ganzen Sätze vor. Und er ruft die dann an, kurz bevor sie sich wieder mit dieser Person treffen, die diese letzten Seiten hat, und fängt an, dann diese Sätze alle vorzulesen. Und dann denken sie natürlich, ah, der wird jetzt sterben, und das deutet auch alles so darauf hin. Und dann werden aber solche Sachen auch nicht aufgelöst in dem Buch. Also so, man weiß, und also die sagen dann irgendwann, wir nehmen ihn jetzt zu uns, aber das ist eine echte Aufgabe, weil der wirklich verrückt ist, dieser Vater.
Aber und der kennt auch diesen Lawrence Stern.
Ja, der kennt auch Lawrence, der kennt alle Autoren. Ja. Und dann gibt es auch um die Mutter. Und die Mutter hat, als die Hauptperson 10 Jahre alt ist, die Familie einfach verlassen. Und sie denken immer noch, es gibt irgendwie Briefe von ihr, sie finden irgendwas, aber die taucht einfach nicht mehr auf. Aber sie ist schon immer anwesend im Kopf dieser Geschwisterkinder. Und sie ist immer wieder Thema. Und auch der Vater leidet total darunter, dass sie ihn verlassen hat.
Ja.
Aber ich will einmal so beschreiben, wie dieser Vater, weil der eine ganz große Rolle in diesem Buch spielt, wie der so ist. Es gibt nämlich ein Abkommen, dass sie ihn einmal am Tag anrufen. Einfach, dass man mal so einen Eindruck bekommt. Pünktlich um 6 Uhr wähle ich die Nummer meines Vaters. Auch er hatte ein Samsung im Heim. Immer dauert es, immer lässt er sich Zeit, bis fast vom Anspringen der Mailbox, ehe er den grünen Hörer auf dem Display zur Seite wischt, und meistens sagt er nichts, atmet nur, als sei es ausgemachte Sache, dass der anruft, auch der ist, der das erste Wort spricht. Papa, sagte
das
ich.
Das muss man mal machen. Einfach nur rangehen.
Papa, sagte ich. Auch das noch. Ist es genehm? Wie lange müssen wir? 5 Minuten. Warum? Weißt du noch? Sag es. Weil du uns verboten hast, dich zu besuchen. Die Firma hat sich gemeldet, brummte er. Ist das so? Die wollen, dass ich Nachfolger werde vom ollen Dr. Kupke. Du bist seit 4 Jahren pensioniert. Wenn man hier über den Flur geht, denkt man beinahe, das Himalaya-Gebirge stürzt ein. So laut sind die Kettenhunde. Welche Kettenhunde? Die Viecher heißen Bernhard und Dina. Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf, musste aber schmunzeln. Kommt noch was Vernünftiges heute? Erbsensuppenbrei. Okay, dann wie immer. Ich höre sein Nicken durchs Telefon, vielleicht auch das Ticken der alten Uhr an der Wand. Dabei hatte sich sein Zimmer erst ein einziges Mal gesehen. An jedem Tag, da wir ihn dort eingeliefert hatten, wie Vater verächtlich sagte, vor 2 Monaten, meine Geschwister und ich, die Schuldsamen, so Vater. Ich öffnete die Liste mit meinen vorbereiteten Fragen und hielt das Handy wie ein Butterbrot in der flachen Rechten, so konnte ich ins Mikro sprechen und zugleich auf die Liste schauen. Was ist die Quadratwurzel aus 41 Stocherkähen? Die Hälfte der Sau vom Bauern Stepkes. Wie schnell wächst das Empire State Building? Wenn man es hinlegt, kannst du selbst darüber hüpfen. Die Farbe von Sonnenblumen, die auf dem Mond wachsen? Vater zögert. Das ist schön, sagte er plötzlich, ruhig und weich und ohne jede Wiederholungsangst. Wie ist dir das eingefallen, Vince? Also, er beantwortet Fragen, die nie gestellt wurden. Und dieses Durchgeknallte, wo du mich auch gerade verwirrt zu Recht angeguckt hast, das zieht sich halt durch. Der redet halt total wirres Zeug.
Aber das ist ein Spiel jetzt zwischen dem Vater und
dem... Das ist ein Spiel zwischen dem Vater und dem Sohn. Ja. Genau. Und dieses Spiel liebt der Vater. Und das spielen sie halt auch immer mit ihm. Und die müssen halt ihr Leben lang, auch immer, wenn die am Frühstückstisch saßen früher, das gibt dann so Rückblenden, müssen sie immer besondere Worte sagen, da kannst du mir mal die Butter reichen. Dann müssen sie irgendwie sagen... ich möchte, dass die Butter zu mir kommt und so. Also die lernen von früh auf, dass alles irgendwie poetisch bis komplett durchgeknallt ist.
Ja.
Und so leben die halt mit dem. Und der kommt immer wieder vor und der hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf seine Kinder. Der spricht aber dann trotzdem immer mit ihnen und macht immer so mysteriöse Andeutungen und so weiter. Und dieses ganze Buch... verliert sich halt immer wieder in so Details. Es gibt zum Beispiel eine total skurrile Szene, wo er, da sind die auch nach England gefahren, nämlich um zum Zeitentreffen zu kommen, um dieses Buch zu kaufen. Und er sagt dann so an einer Stelle, er würde jetzt, er müsse mal auf Klo. War, seitdem er in England war, noch nicht einmal da. Sein Darm müsste sich erst an die Umgebung gewöhnen. Und dann geht er halt aufs Klo, während sein Vater dieses Abschlussgespräch mit ihm sucht,
ja,
wo er diese ganzen Sätze, die in Büchern immer wieder vorkommen, vorliest. Und er geht aufs Klo und er dreht sich dann irgendwie um, sein Handy fällt da rein und ist verschwunden. Und er hat dann keine Möglichkeit mehr, irgendjemanden anzurufen, hat auch keine Nummer auswendig, also so, wie es jedem passieren würde. Und dreht sich dann um und in dem Moment beißt ihm eine Ratte in den Hintern, die aus diesem Loch kommt, aus diesem Kloloch. Und das beschreibt er halt über... locker 10, 15 Seiten und schlägt dann so Metaphern zu Ratten und was das bedeutet und so. Das ist mitunter auch anstrengend zu lesen.
Okay.
Da muss man aber durch, weil man wird immer wieder mit, mit einer wahnsinnigen Erzählweise so belohnt, die dich so reinzieht. Und da ist das auch richtig spannend und du willst wissen, wie es weitergeht und alles. Und die Han dann wohnt er bei so einer Thailänderin, die hat so einen Massagesalon irgendwie. Und es ist auch
Klischee-Alarm.
Klischee-Alarm. Und es ist alles so, es ist alles ziemlich klischeefrei, das muss man sagen, weil immer Sachen passieren, die man nicht auf dem Zettel hat. Ich will jetzt auch nicht zu viel davor wegnehmen. Aber was man ja vielleicht einmal beschreiben sollte, und ich habe ein bisschen Angst, das vorzulesen, weil man lernt in diesem kurzen Teil, den ich jetzt einmal lesen möchte, kennen, warum der so ein Lawrence Stern-Fan ist und was an dem so besonders ist. Das ist echt schwer zu lesen und du musst dir vorstellen, dass das Buch auch teilweise genau so aufgebaut ist und so geschrieben ist. Und das macht es auch anstrengend. Ich versuche das mal einigermaßen fehlerfrei hinzukriegen, weil das sehr komplizierte Sätze sind. Also er liest dieses Buch und er sagt, ich liebte das Buch, also Lawrence Stern, ne? Sofort. Ich liebte jedes noch so uferlose Glissando-Girlanden-Geflecht aus Neben- und Hauptsätzen und Wortschöpfung und diesem akrobatischen Satzjonglieren und diese Rasanz des Durcheinanderwirbelns gewohnter Ordnung. Ich liebte alle Kettensatz-Komma-Kaskaden und die Schreiblawinen. Ich liebte diese Wühlbewegung, die den Boden der Sprache selber brach, auf der Suche nach Unsagbarem. Ich liebte den hopsenden Rhythmus, der mein Lesen mitunter in einen inneren Singsang wandelte. Ich liebte alle spielerischen Vertröstungen und Unverfrorenheiten, ein Buch zu beginnen mit dem zapfenden Zeugungsakt der Eltern, mit der Mutter, die mittendrin den Vater anraunt, ob er nicht etwas vergessen habe, die Uhr aufzuziehen. Und genau diese während des Zeugens gestellte Frage sollte schuld daran gewesen sein, dass eben jener Mensch namens Tristram Shady sich aus dem Mutterleib herausquetschte und kein ernsthafterer, gemäßigter, seriöser Erdenbewohner wird. Ich liebe den tänzenden, frohlockenden Stil des Autors, sein ironisches, bissiges, spitzfindiges Schmunzeln, Grinsen oder Lachen, das auf jeder Seite wie Sonnenlicht durch die Blätter stach und die Lust und Energie, die in den Zellen steckte und dieses Glucksen im Buch, das Lawrence Stern müheleicht durch die Seiten getragen haben musste und das mich selbst beim Lesen ergriff.
Ja, das ist schon
Das ist wortgewaltig. Ja. Das ist anders. Ja. Das ist total anders.
Ja.
Und ich dachte auch, ey, was ist denn das eigentlich für ein Autor? Habe mich dann auch mit dem so ein bisschen beschäftigt. Der sieht total nett aus. Der ist hier hinten auch abgebildet. So lacht, hat so ein Buch in der Hand. Der hat bereits, seine Bücher sind in 18 Sprachen übersetzt.
Wahnsinn.
Mehrere Bücher sind verfilmt von ihm. Der ist also kein Unbekannter. Mir war der bisher unbekannt.
Ja, mir aber auch.
Der ist in gewissen Kreisen bekannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der so Fantasy schreiben könnte. Weil das geht halt teilweise.
Geht in die Richtung auf jeden Fall.
Und der versucht halt diesen Lawrence Stern, der war wohl damals, also ich habe ein bisschen was über diesen Lawrence Stern gelesen natürlich. Und der hat damals mit dieser, der war wohl ziemlich krank und hat Theologie studiert und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben und die waren total umstritten. Es war so fragmentarisch und es war wahnsinnig gesellschaftskritisch. Es ging so gegen den Klerus, also gegen die Kirchenanhänger der damaligen Zeit, eher als Theologe. Und das war damals schon, was der Lawrence Stern geschrieben hat, sehr, sehr durchgeknallt alles. Und daran merkst du ja auch, wie er sich da so reinwühlt in dieses Buch. So.
Allein schon das Bild von diesem Elternhaus, ne? Selbst die Treppenstufen aus Büchern.
Ja, alles besteht da aus Büchern. Und,
das hat schon was Fantasy-mäßiges.
Ja, so. Ja, hat es auch, total. So, und jetzt, ich hatte eigentlich die ganze Zeit Angst. Du hast am Anfang gesehen, da habe ich dir vorgelesen, dieses Buch. Hätte ich gern geschrieben, sagt ChatGPT über
die. Ja, ist die Frage, ob ChatGPT, ob du den so prompten kannst, dass der so schreibt, wie du gerade eben vorgelesen hast.
Ja.
Das wäre mal interessant, ob das geht.
Und ich mache jetzt etwas, was man normalerweise nicht macht in unserem Bücherpodcast. Ich erzähle was vom Ende des Buchs.
Ja, okay.
Und ich tue das nur aufgrund dieses Titels hinten. Und in allen Beschreibungen und in allen Kritiken wird das offen diskutiert.
Echt?
Dieses Buch, was die haben wollen, ist ein Buch von einer künstlichen Intelligenz geschrieben.
Ach, okay.
Man ahnt das zwischendurch immer. Es ist es tatsächlich. Das macht dem keinen Abbruch, das Buch, weil es gar nicht immer nur um diese Buchsuche geht, immer nur mal wieder. Und da geht es auch eher darum, welche skurrilen Wege die so einschlagen. Zum Beispiel mit dem Banküberfall, den sie da planen und so. Er ist aber jetzt er hat das Geld nicht und er will den überfallen. Er hat sich eine Waffe besorgt und will diesen Typen dazu zwingen, ihm dieses Buch endlich zu geben. Und er findet jetzt raus, dass dieses Buch von einer gewissen Agnes geschrieben wurde. Und Agnes, so heißt die künstliche Intelligenz, die dieser Typ entwickelt hat. Und er hat Agnes mit allem von Lawrence Stern gefüttert, was es gibt. Private Briefe, Krankenakte, weil der ja ziemlich krank war, alle Bücher natürlich, den Stil analysiert. Und er hat das, die so gepromptet, dass Agnes halt diesen 10. Band geschrieben hat. Und selbst die großen Lawrence Stern-Fans das nicht erkennen, sondern glauben, es muss ein Lawrence Stern. Niemand auf der Welt schreibt so, wie dieses Buch geschrieben ist. Und für ihn bricht natürlich eine Welt zusammen. Also nicht nur, weil er darauf reingefallen ist, sondern weil er halt auch der Meinung ist, selbst wenn der so, wenn die so schreibt, die Agnes, dann hat sie ja nicht das Leben geführt von Lawrence Stern. Also da steckt ja nicht das Leben des Autors drin, sondern es ist ja nur eine Abschrift, ein Zusammenbauen von Sätzen und erlernten Wissen, dieser Agnes.
Ja, kopieren.
Genau.
Den Stil kopieren.
Richtig. Und es, und die Frage ist natürlich dann, was macht die KI mit uns? Was bedeutet das, wenn es so weitergeht? Ich meine, wenn wir jetzt bei Amazon gucken, da sind ganz viele Bücher von der KI geschrieben inzwischen. Es muss gekennzeichnet werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer so ist. Und es geht halt dann im weitesten Sinne auch um Kunst. Und er unterhält sich.
Ich musste schon die ganze letzte Zeit an den einen Track denken, den du mir damals auch vorgespielt hast.
Ja.
Der von der KI produziert wurde. Weil der, das ist ja echt.
Ja, also, du hörst es nicht.
Das hört man nicht.
Nein,
man hört es nicht. Das hat Groove, das hat Soul. Ja.
Ist gut gesungen.
Ja, es ist unfassbar gut gesungen.
Ja.
Eine unfassbar geniale Frauenstimme.
Ja. Und ich.
Und das ist künstliche Intelligenz.
Ja. Und diese Agnes, also er nennt die Agnes. Und das ist dann auch ganz lustig, weil er fragt hinterher, wieso heißt die eigentlich Agnes? Als er völlig entnervt ist. Sagt sie, ja, muss man doch wissen, das war die Mutter von Lawrence Stern. Die ist Agnes. So. Ich lese auch mal was vor, was wirklich Diskussionsstoff für uns auch oder für euch, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht freisetzt. Also die beiden haben jetzt miteinander gesprochen und derjenige, der dieses Buch verkaufen will und der die Agnes beauftragt hat, das zu schreiben, der sagt jetzt Folgendes. Künstliche Intelligenz ist die einzige Chance, die der Mensch noch hat, die Welt zu retten. Unsere Probleme wachsen uns über den Kopf. Nur eine Maschine kann uns noch retten. Und angesichts dessen kommen sie mir mit ihrem Kunsteinwand, fuhr Minelli fort, das ist der Verkäufer. Das ist ein bisschen jämmerlich, aber gut, ich komme Ihnen ein Stück entgegen. Es wird eine Übergangszeit geben zwischen dem scheinbar geistvollen Schreiben der Menschen und dem scheinbar günstigen Schreiben von Agnes. Die Schriftsteller werden sich Agnes zunutze machen können. Ein Schriftsteller mit Agnes ist besser als einer ohne. Mischen Sie sich mit Agnes. Schlafen Sie von mir aus mit ihr. Rein platonisch meine ich. Seien Sie offen. Wehren Sie sich nicht dagegen. Sie hängen an einem überholten Dualismus an. Mensch gut, Maschine böse. Mensch menschlich, Maschine unmenschlich. Nein. Wollen Sie lieber regiert werden von einer der Gerechtigkeit verteidigenden Maschine oder von einem menschlichen Despoten, der sich vom Hass, Wut, Narzissmus und Eigeninteressen lenken lässt? Es gibt unmenschliche Menschen, Tyrannen, Diktatoren, Verbrecher, Menschen, die 5-jährigen Kindern in Indien das Augenlicht ausbrennen, damit die Kinder als Blinde beim Betteln ein paar Kröten mehr verdienen. Es gibt Menschen, die andere entführen und jahrelang einsperren und ihnen die Augenlider abschneiden und hören Sie auf! Genauso gut kann es auch menschliche Maschinen geben. Maschinen, die uns helfen. Selbstlose Maschinen, die Menschen retten können. Maschinen, die auch dem Künstler helfen können. Kommen Sie, überwinden Sie Ihre Vorurteile. Reichen Sie Agnes die Hand. Lassen Sie sich von ihr zeigen, wie man schreibt. Aber dazu muss man noch sagen, dass er eigentlich sein Wunsch ist, er will auch Schriftsteller werden. Okay. Er will gerne schreiben. Und ich springe jetzt noch einmal, weil das ist auch ein ganz starker Moment. Da sagt er, Agnes wird nicht mehr nur jedes einzelne existierende Kunstwerk gleichzeitig perforieren und beim Selbstschreiben im Blick haben. Nein, viel mehr noch. Agnes wird einen Roman schreiben, ganz für sie allein. Mr. Shandy, Sie wird all ihre Daten sezieren und ihre geheimsten Gedanken trinken. Sie wird alles über sie wissen, was man nur wissen kann. Dann wird sie einen Roman schreiben, der genau auf sie abgerichtet ist. Sie werden weinen, wenn sie ihn lesen. Sie werden noch nie in ihrem Leben so berührt gewesen sein. Sie werden Agnes verstehen und keine andere Künstlerin neben ihr dulden. Die Menschen denken, KI könne nur etwas produzieren, das niemand berührt, weil sie keine Emotionen hat. Das ist Quatsch.
Boah.
Ja. Finde ich ganz stark.
Ja.
Finde ich ganz, ganz stark.
Ja, das ist ja die ganz große Diskussion.
Das ist die ganz große Diskussion, ganz genau. Und
also wenn ich mir den Song nochmal, wenn ich mich an den erinnere, den du mir da vorgespielt hast, das...
Ich werde den
wenn
mal,
du den hörst, du
ich
kommst
werde
im Leben nicht
drauf. In unsere Shownotes packen.
Ja, mach das mal.
Dass ihr ihn mal hören könnt. Das hat ein Freund von mir gemacht. Der hat damit ein bisschen Zeit verbracht. Der hat auch eine KI gekauft dafür, glaube ich, oder lizenziert für einen Monat und das einfach produziert. Und ja, man hört es nicht.
Nee.
Und es geht jetzt so viral teilweise. Bei TikTok läuft das dann so im Hintergrund und so. Auf irgendwelchen chinesischen Stories. Weil er immer Bescheid bekommt, wenn das irgendwo verwandt wird.
Ach so, ja, ja.
Und er hat das hochgeladen bei Spotify. Und wollte irgendwo mal angeben, dass künstliche Intelligenz... Das interessiert Spotify nicht. Das musst du nicht angeben. Du kannst es einfach machen.
Ach, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und das ist genau diese Diskussion, die hier am Ende des Buches... Das ist mit der beste Teil des Buchs, muss man ganz klar sagen. Weil er dich so abholt und weil er uns so damit beschäftigt... Also wir sind ja nun beide auch künstlerisch tätig. Du viel mit Film, ich auch mit Büchern. Das ist natürlich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
Ja, klar.
Das wird größer, das wird stärker und die KI wird eben auch immer besser. Die kann Sachen zusammenfassen, komplizierte Texte, in einfache Worte fassen, medizinische Berichte. Das ist schon, das ist auf der einen Seite Bedrohung. Er ist halt jetzt der totale Fan von dieser KI. Und also ich sage jetzt nicht, dass er ihn überzeugt davon, aber immerhin führt es dazu, dass er anfängt zu schreiben am Ende des Buches. Also das ist dann so das Ende. Aber wie gesagt, auch wenn ihr das jetzt wisst, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil es geht im Wesentlichen eigentlich um diese Familie, um den Vater, die verschwundene Mutter, wie die untereinander sind, was die alles so erleben. Es gibt ganz viele Seitenaspekte, Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählt habe, ja, die zwischendurch passieren. Und es hält halt dieses Level des kompletten Durchgeknalltseins. Also die Sätze, du hast ja selber schon gesagt, boah, krass, wie ist das geschrieben?
Wie kann man so schreiben?
Ja, wie kann man so schreiben? Ja, und dann sagt er irgendwie auch, sagt er so, der Wind windet, die Sonne sonnt. Und also so der schafft so Wortkreation, genau wie dieser Vater, der immer wieder auftaucht und so abstruse Fragen stellt, die man auch gar nicht versteht und worauf es auch keine Antworten gibt. Und der gibt dann diese ganzen Antworten. Also es ist auf der einen Seite ein Lesevergnügen, zwischendurch schwierig, ist aber im Kern ein super Buch.
Schönes Fazit.
Ja. Markus Orts, Die Enthusiasten. Aus dem Galliani Verlag, endlich mal.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Genau, ich hatte heute dabei von Verena Kessler Jim.
Sieht irgendwie auch total cool aus, dein Buch. Wenigstens ein gutes Bild haben wir gleich von da.
Alles
klar. Ich glaube, ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist das auch ein KI-Bild von da.
Das kann natürlich sein, man weiß es nicht.
Dass man dem irgendwie das beschrieben hat und jetzt machen wir ein Bild dazu und dann kommt da sowas raus, so ein irres Wasserfarbenbild irgendwie. Ja.
Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert, sprecht darüber. Holt euch Tipps, gebt uns Feedback, was habt ihr gelesen, vielleicht was bei uns entdeckt, was seht ihr auch so, was seht ihr anders. Wir sind offen und freuen uns.
Ja, dann macht es mal gut und viel Spaß beim Lesen.